natürlich philosophische Audiothek aufnehmen. Dann können Sie, wenn Sie eine Vorlesung versäumen, aus welchem Grund auch immer, das kam natürlich gerade auf Stichwort, können Sie sich das zu Hause in Ruhe anhören. Wie ich dem Internet entnehme, da hat das einen ungeheuren Zugriff. Also meine letzte Vorlesung bis zu 900 Zugriffe oder noch mehr, je nachdem, wie lang die einzelnen Vorlesungen zurückliegen. Gut, das wäre mal dieses. Ein etwas ganz anderes, eine kleine autobiografische Anekdote, die uns aber schon zum Thema der Vorlesung etwas hinführen wird. Sie müssen wissen, dass ich diese Vorlesung heute halte, verdankt sie einem ungeheuren Glück, meinem Glück, dass ich am Montag hatte. Es hätte sein können, dass inzwischen Sie vielleicht einen Nachruf von mir gelesen haben, falls mir wer nachrufen wollte. Es ist mir lieber, dass ich über mich selber reden kann, als Nachrufe zu lesen, die ich dann sowieso nicht mehr lesen würde. Was ist passiert? Montag, so gegen 16 Uhr, spazierte ich von der Universität am Ring entlang bis zum Parlament. Dort an der Ecke des Rathausparks, Ecke Ring, Stadiongasse, ist eine Straßenbahnhaltestelle. Dort wollte ich also die Straßenbahn weiternehmen. Und habe gesehen, dass meine Linie, Linie 1, die ich brauchte, in 7 Minuten fahren wird. Habe ich mich also auf eine Bank dort hingesetzt. Habe was völlig Überflüssiges gemacht. Ich habe Kontoauszüge zu studieren begonnen, die ich vorher von der Bank geholt hatte. Und begann mich etwas zu ärgern. Fatalsende, was die Bank da alles abbucht. Sie kennen das Kontoführungsgeld, Entgelt für automatische Buchungen, Barbehebungen, was weiß der Teufel, was alles. Weit kam ich damit nicht, denn plötzlich kam am Ring ein Polizeiauto, paradoxerweise, mit überhöhter Geschwindigkeit, bog in die Stadiongasse ein und flog aus der Kurve. Ein Reifen war geplatzt offenbar und der war auch offensichtlich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Und der Fahrer hatte völlig die Kontrolle über den Wagen verloren und raste mehr oder weniger in meine Richtung. Es war außer mir niemand in der Nähe. Das ist auch noch interessant. Ich brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, das betrifft mich. Es war ein gewaltiger Krach. Im nächsten Moment, wie soll man das sagen, prallte der Wagen von der Seite, mit seiner rechten Seite, gegen eine Straßenlaterne und Lampe, deren Beleuchtungskörper mehr oder weniger über meinen Kopf auseinanderfiel. Ich bin dann sofort aufgesprungen, überall Glassplitter und es gab auch einen Plakatständer aus Metall und verglast, das ist alles zerbrochen, große Glasbrocken flogen herum. Hätte mir einer dieser Brocken am Hals getroffen, da wäre es aus gewesen. Deswegen sage ich, dass diese Vorlesung zustande kam, ist eigentlich ein großes Glück. Es ist mir gar nichts passiert, ich hatte nur ein paar winzige Glassplitter im Kopf haben. Gut, also damit konnte ich gut leben. So, zunächst einmal Zufall. Ein Thema, das uns später noch beschäftigen wird, vor allem, wie wir Zufälle wahrnehmen. Oft ist es so, Sie brauchen jetzt noch nicht mitzuschreiben, dass Sie das Präliminarien, ich möchte allmählich mit ein paar Geschichten ins Thema einführen. Oft meinen wir, der Zufall ist etwas Negatives. Also, es gibt Leute, die haben Angst vor Zufällen. Ich sehe es anders. Zufall kann auch Glück bedeuten, mit anderen Worten, wie in meinem Fall. Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können. Übrigens werden Sie verstehen, dass Sie mich nachher die Bankauszüge dann nicht mehr beschäftigt haben. Die habe ich dann weiß gar nicht, ob ich sie auch mitgenommen hatte. Völlig wurscht. Denn, jetzt rational überlegt, was noch alles hätte passieren können, der Wagen hätte ja auch direkt auf mich zufliegen können, da hätte ich keine Chance gehabt. So schnell hätte ich nicht aufspringen können. Der Wagen hätte sich überschlagen können. Man kennt das nicht nur aus Actionfilmen, auch aus der Realität. Und an meinen Kopf fallen können, da wäre es auch aus gewesen. Ja, und viele andere Dinge könnte man sich da noch zusammenreimen. Es war zunächst ein Zufall, ein blöder Zufall, dass ich an dem Ort war, wie man sagt, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein glücklicher Zufall, dass, wenn ich schon da war, mitten im Geschehen gewissermaßen, noch mir gar nichts passiert ist. Übrigens, die Polizisten, 4 waren es, wie ich dann bemerkte, sind auch unverletzt aus eigentlich fast erstaunlich unverletzt aus dem Wagen gestiegen. Es hat etwas gedauert, bis sie ausgestiegen sind. Ich wollte gerade die Rettung rufen, da haben sie sich herausgearbeitet. Ich nehme an, sie brauchten eine gewisse Zeit im Auto, um zu reflektieren, was da geschehen war und wie sie reagieren sollen. Und das Auto war ziemlich demoliert. Es gab gestern, ich habe nachgeschaut, extra Bilder im Internet. Und der Wagen ist dann ungefähr 50 oder 60 Meter weiter, kam er zum Stillstand. So. Jetzt habe ich gestern Nachmittag aus der Distanz eines Tages den Tatort noch einmal besichtigt. Die meisten Spuren waren längst verwischt. Niemand möchte natürlich Hinweise auf negative Ereignisse haben. Wir leben in einer sicheren Stadt, nichts darf passieren. Ich versuchte jetzt meine Wahrnehmung von Montag zu überprüfen. Also in einem Fall hatte ich mich geirrt. Ich hatte den Eindruck, dass das Auto auf mich zuraste, dass ich überhaupt bemerkte, dass das vielleicht nur 3 Schritte von mir entfernt ist. Das kann es nicht gewesen sein, weil da war noch ein Baum dazwischen, sonst hätte das Auto auch den Baum gerammt oder umgekehrt. Das Auto war also ungefähr, ich würde sagen, 4 bis 4,5 Meter von mir entfernt. Ein interessantes Thema jetzt. Auf Anhieb, wie gesagt, habe ich das so wahrgenommen, das war in unmittelbarer Nähe. Das ist ein interessantes Phänomen, in der Regel natürlich, und das ist gut so. Nehmen wir Gefahrenquellen im Zustand höchster Aufregung als näher und gefährlicher wahr, als sie wirklich sind. Bitte, es hat nichts daran geändert, dass mich die herumfliegenden Gegenstände hätten töten sollen. Das war egal, ob das Auto hier vorbeifährt oder 4 Meter entfernt. Unsere steinzeitlichen Vorfahren waren gut beraten, Gefahren eher als größer und näher wahrzunehmen als umgekehrt. Denn sonst hätten sie ja nicht adäquat reagiert. Natürlich gab es in der Steinzeit keine Autos, es gab andere Gefahren. Herabfallende Äste, Höhlenbär, Löwe oder irgendwas. Und da war es sehr günstig oder viel besser abzuschätzen, wenn auch objektiv falsch abzuschätzen, dass der Löwe oder der Ast viel näher sind, als zu sagen, bitte, was geht uns das an, das ist eh weit entfernt genug. Diese Haltung könnte natürlich für viele, nicht nur unsere steinzeitlichen Vorfahren, tödlich gewesen sein. Und wir kennen das natürlich alle aus Schilderungen von gefährlichen Situationen. Wir neigen natürlich dazu, die Situation vor allem im Augenblick des Geschehens als noch gefährlicher wahrzunehmen, als sie vielleicht objektiv ist. Nur, was hilft uns objektive Erkenntnis, wenn es darum geht, uns subjektiv in Sicherheit zu bringen? Das ist schon mal ein erster Hinweis darauf, dass unser Erkenntnisapparat, unser Wahrnehmungsapparat, das wir uns später noch genauer beschäftigen, nicht dazu geschaffen ist, die Welt, in der wir leben, in allen Einzelheiten völlig korrekt, auf den Millimeter genau, sozusagen, abzubilden, und die ganze Wahrheit über die Welt, was immer das auch sein mag, wir kommen auch darauf zurück, zu erkennen, sondern unser Erkenntnis, der Wahrnehmungsapparat, Gehirn, Sinnesorgane und so weiter, auch den Begriff werde ich später noch genau erläutern, ist nur in der Evolution nur dazu geschaffen worden, um uns ein Überleben zu erleichtern. Da war mal der erste Punkt, mit dem ich, wie gesagt, ans Thema heranführen möchte. Ein anderer Punkt. Fragen wie, wie erkennen wir die Welt? Was erkennen wir überhaupt? Erkennen wir die Welt so, wie sie wirklich ist? Gibt es Grenzen unserer Erkenntnis? Diese und ähnliche Fragen sind Gegenstand der altehrwürdigen philosophischen Disziplin der Erkenntnistheorie oder Epistemologie, worüber Sie in anderen Vorlesungen sicher Verschiedenes auch hören werden im Laufe der Geschichte. Hat die Erkenntnistheorie sich in unterschiedliche Strömungen, Richtungen, Schulen und so weiter aufgespalten. Es gab und gibt zum Teil große Kontroversen, eben über die vorhin erwähnten Fragen bzw. entsprechende Antworten und andere Fragen mehr. Es gab Extrempositionen, etwa die, dass eigentlich überhaupt nichts existiert, dass wir uns alles einbilden. Die andere Extremposition, wir kennen die Welt exakt so, wie sie wirklich ist. Beides ist gleich vorweg Falsch, dass wir uns alles einbilden, ist sicher falsch, denn ich habe mir das Polizeiauto am Montag ganz gewiss nicht eingebildet. Und hätte ich gesagt, das ist ja nur meine Einbildung, bleibt da sitzen, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit für mich ungünstig ausgegangen. Die extreme Position stammt von dem Philosophen, griechischen Philosophen Gorgias, wobei ich nicht weiß, ob der das wirklich so ernst gemeint hat. Der behauptete nämlich dreierlei. Erstens, es existiert nichts. Zweitens, würde etwas existieren, dann könnten wir es ja nicht erkennen. Und drittens, würden wir es erkennen, dann könnten wir uns darüber nicht verständigen. Ich vermute, ganz ernst kann er das nicht gemeint haben. Nicht? Denn man stellt sich vor, also es existiert nichts. Na gut, also bitte, da existiert schon Verschiedenes, würde ich sagen. Sie sind hier versammelt, ich kann mir das nicht alles einbilden. Zumindest möchte ich dann existieren, mit meiner Einbildungskraft. Und dass das nicht Existierende auch nicht erkennbar ist, ist eigentlich irrsinnig, nicht wahr? Denn die Tatsache, dass Sie heute hier diesen Hörsaal gefunden haben, bedeutet ja nicht mehr und nicht weniger, als dass Sie von der richtigen Annahme ausgegangen sind. Gut, diejenigen, die schon früher in diesem Hörsaal waren, waren dann natürlich im Vorteil, aber die, die zum ersten Mal herkamen, gingen von der richtigen Annahme aus, diesen Hörsaal gibt es und es wird hier heute um 19 Uhr eine Lehrveranstaltung stattfinden. Also, konnte sie offenbar etwas erkennen. Und dass wir uns über das Erkannte nicht verständigen können, ist ja auch lächerlich, nicht wahr? Wir reden ja ununterbrochen über das, was wir sehen, hören, gehört haben, gesehen haben, zu sehen glauben und vieles mehr. Dass wir eine Menge Verständigungsprobleme haben, ist klar, auch darauf kommen wir noch zurück. Aber grundsätzlich können wir uns über diese Welt verständigen. Also, die evolutionäre Erkenntnistheorie, nur Geduld, das kommt da alles noch genauer, geht von einer realistischen Position aus, eben von der Position, es gibt eine Welt, und zwar außerhalb unserer subjektiven Wahrnehmung. Diese Welt hat bestimmte Strukturen, bestimmte Eigenschaften. Es gibt Phänomene wie Geschwindigkeit, Licht, Dunkelheit und so weiter und so weiter. Aber ob wir sie völlig richtig in allen Einzelheiten erkennen, das ist dann die große Frage. Es gibt in der Philosophiegeschichte verschiedene mehr oder weniger amüsante Probleme, Problemstellungen, etwa die, wenn im Wald ein Baum umfällt, dann macht er ein bestimmtes Geräusch, das kennt man. Was aber, wenn keiner da ist, der das hört, macht der Baum dann auch ein Geräusch? Die Frage ist natürlich nicht beantwortbar, denn entweder Sie sind dort und dann hören Sie das Geräusch, dann können Sie sagen, ja, der macht, der knarrt, weil ich das höre. Oder Sie sind nicht dort, dann können Sie eben nichts hören, dann macht der Baum vielleicht kein Geräusch, ich weiß es ja nicht. Also die Frage führt zu nichts. Genauso gut könnte man etwa fragen, wie sah der Sonnenuntergang, ich meine, was die Farben betrifft, an einem Julitag vor 3,8 Milliarden Jahren aus. Gut, den Monat Juli gab es damals noch nicht, es hat keiner einen Kalender erfunden damals, so viel wir wissen. Es gab auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu der Zeit noch lange keine Lebewesen mit Photorezeptoren, also Sinnesorganen zur Wahrnehmung von Licht. Ja, wir nehmen heute den Sonnenuntergang an einem schönen Juliabend in unterschiedlichen Farben wahr, gelb, rötlich, violett, je nachdem. Ja, wie war das vor 3,8 Milliarden Jahren? Es war niemand da, der den hätte wahrnehmen können. Auch die Frage bleibt natürlich unbeantwortet und unbeantwortbar. Sicher, wenn überhaupt irgendwas sicher ist, können wir nur darüber sein, was wir auch tatsächlich erkennen bzw. wahrnehmen. Andererseits werden Sie sagen, mein Gott, das ist ja im Prinzip ein Blödsinn, nicht wahr? Erstens geht uns der Sonnenuntergang vor 3,8 Milliarden Jahren nichts an. Und zweitens, ja, warum sollte das anders gewesen sein als heute, falls sich die Welt nicht so verändert hat, dass verschiedene physikalische Gesetze heute nicht mehr gelten? wird wahrscheinlich vor 3,8 Milliarden Jahren die Sonne dieselben Strahlen ausgesandt haben, wie das heutzutage der Fall ist. Ich pflege gelegentlich, wenn es zum Thema passt, bei Prüfungen Kandidaten, Kandidatinnen mit der ersten Frage zu verblüffen: Wie haben Sie heute hergefunden? Also eine ernsthafte Prüfungsfrage. Ja, die Antworten sind meistens klar. Ja, ich habe gelesen, dass Sie heute da prüfen im Internet, oder früher war das halt irgendwo ein Aushang vor 20 oder vor 15 Jahren. Und bin dann die Treppe hochgegangen, weil der Lift kaputt war, und habe dann geschaut, ja, dort ist der Raum, und bin dann halt hingekommen. Ja, eigentlich eine erstaunliche Leistung, wenn man es genau nimmt. Ich bin, wir alle sind imstande, irgendetwas zu finden und dann dort sogar noch rechtzeitig aufzutreten. Nun denke man denke sehr, weil es umgekehrt, wenn das nicht der Fall wäre, wenn alle Menschen und auch alle anderen Lebewesen ständig völlig im Dunkeln tappen würden, dann wären wir heute sicher nicht mehr da. Das heißt aber auch zugleich, dass wir gewisse Sicherheiten in dieser Welt haben oder zu haben glauben, und dass wir auf deren Basis auch agieren. Und je häufiger es passiert, dass wir richtig liegen, dass wir etwas finden, den richtigen Raum finden und so weiter, umso mehr glauben wir, ja, wir können uns in Sicherheit wiegen, wir wissen eigentlich alles. Es hat vor vielen Jahren Karl Popper bei einer Vorlesung, bei einem Vortrag hier im Biozentrum an der Universität Wien, ich kann mich noch gut erinnern, mit besorgtem Gesicht gesagt: Wir wissen nichts. Wir sind Tiere. Wir befinden uns, das müssen sich Karl Popper, jetzt können Sie nur noch aus Bildern wahrnehmen, vorstellen, ein kleines Männchen, große Ohren, sehr besorgt. Wir sind in der Situation eines schwarzen Mannes, der in einem schwarzen Keller nach einem schwarzen Hut sucht, der vielleicht gar nicht dort ist. Ja, das ist wirklich deprimierend, wenn wir uns in dieser Situation befinden. Schwarze Männer, bitte, dass es nicht rassistisch ist, allgemein, ja, man muss heute sehr vorsichtig sein, der politischen Korrektheit. Schwarze Keller, schwarze Hüte, die vielleicht gar nicht da sind, und danach suchen wir. Absurd. Ich würde sagen, nehmen Sie es locker. In der Regel machen wir das ja, wenn wir glauben, du bist ein schwarzer Hut oder auch ein grau oder blau, oder wie auch immer, und da ist kein Licht, nehmen wir eine Lampe mit und leuchten das aus, damit wir den blöden Hut finden. Und wenn er nicht da ist, gehen wir halt wieder weg, je nachdem. Ist egal, oder verzweifelt, so ein schöner, teurer Hut, der ist verschwunden. Und niemand von uns befindet sich tatsächlich in dieser ausweglosen Situation, nicht wahr? In völliger, jetzt buchstäblich, in völliger Dunkelheit, dunkle Gegenstände zu suchen, die vielleicht gar nicht da sind. Hätten unsere Vorfahren in der gesamten Evolutionsgeschichte sich so verhalten, dann wären die sehr früh ausgestorben. Damit können wir gleich eines vorausschicken, und das bleibt im Laufe der Vorlesung zu begründen. Wir erkennen sehr vieles und auch durchaus richtig. Man ist etwas verzerrt, aber in der Regel natürlich immer so, dass wir damit überleben können. Das heißt, dass wir darauf adäquat reagieren können. Bei Gefahr, bei Wahrnehmung von Gefahr aufspringen, Flucht ergreifen und so weiter. Denn sonst würde etwas überhaupt nicht funktionieren. Hätte irgendeiner unserer steinzeitlichen Vorfahren geglaubt, wenn er sich ins Feuer setzt, dann ist das der ultimative Kick? Der wäre nicht alt geworden. Der hätte sich auch, falls er es nicht vorher schon geschafft hat, nicht mehr fortpflanzen können. Der wäre ausgelöscht geworden. Seine Linie wäre ab dem Zeitpunkt, nachdem er länger im Feuer saß, erloschen. Das heißt aber zugleich auch, bestimmte Vorstellungen, bestimmte Illusionen, wir kommen darauf auch noch ausführlich zurück, sind tödlich. Andere wieder nicht, die dürfen wir hegen. Irgendwas Richtiges über diese Welt zu erkennen, war gewissermaßen von vornherein ein biologischer Imperativ. So, nach diesen sehr, sehr allgemeinen, bruchstückhaften, teils anekdotischen Vorbemerkungen zum Thema, was wird uns da also genau beschäftigen? Die erwähnten Fragen, was erkennen wir, wie erkennen wir und so weiter, altehrwürdige Fragen, die im Zentrum der philosophischen Erkenntnistheorie stehen, werden wir hier in dieser Vorlesung aus der Sicht der Evolution, aus der Sicht der evolutionären Erkenntnistheorie beantworten. Evolutionäre Erkenntnistheorie bedeutet gleich vorweg eine Evolutionstheorie, die die kognitiven, also ganz allgemein die Erkenntnisfähigkeiten des Menschen, aber auch anderer Lebewesen, historisch rekonstruiert und beschreibt. Also eine stammesgeschichtliche, historische Beschreibung und Rekonstruktion nicht nur des menschlichen, sondern auch des Erkenntnisvermögens anderer Lebewesen. Der Ausdruck Erkenntnis ist natürlich nicht ohne. Viele Philosophen messen nur dem Menschen eine Erkenntnisfähigkeit bei. Ich verwende diesen Ausdruck, das sage ich auch gleich zu Beginn, ganz bewusst immer in einem sehr, sehr weiten Sinne, im Sinne kognitiver Phänomene, im Sinne der Wahrnehmung von irgendetwas. Und natürlich sind auch andere Lebewesen, abgesehen von Menschen, fähig, irgendetwas wahrzunehmen. Und damit befasst sich, wie gesagt, die evolutionäre Erkenntnistheorie. Diese Theorie war in den 1970er und 80er Jahren ungemein kontrovers diskutiert. Ich hatte damals gemeinsam mit meinem Lehrer in Biologie, Rupert Riedl, der zu einem der Begründer der evolutionären Erkenntnistheorie zählt, ein Symposium organisiert im Frühjahr 1986 im Biozentrum in der Althahnstraße, ein Wochenendsymposium, Freitag, Samstag, Sonntag, bei dem sich über 1000 Zuhörer drängten. Da kamen Leute nicht nur aus der nächsten Umgebung von Wien, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus den USA, um diesem Symposium, obwohl sie nicht eingeladen waren, beizuwohnen. Der österreichische Rundfunk hat jeden Abend eine Veranstaltung, ein Nachtstudio hat das geheißen, mit den Referenten des Tages ausgestrahlt, ist heute undenkbar. Was für ein Thema muss ich heute wählen, und noch dazu unter dem Titel Evolutionäre Erkenntnistheorie, Bedingungen, Resultate, Konsequenzen, ein sehr akademischer, trockener Titel. Was müsste ich heute wählen, dass ich ein ganzes Wochenende lang von Freitagvormittag bis Sonntag und später Nachmittag über 1000 Leute da anziehe? Und das musste vom größten Hörsaal, der zu klein war, musste übertragen werden in Nebenräume noch, damit überhaupt alle mitbekommen, worum es da geht. Ich erwähne das nur, weil das die Hochblüte gewissermaßen der evolutionären Erkenntnistheorie unter diesem Begriff war. Heute ist es etwas ruhiger um diesen Begriff geworden, nicht aber um verschiedene der Aspekte, mit denen sich die Theorie beschäftigt. Denn es geht ja nicht zuletzt darum, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir die Welt so erkennen, wie wir sie erkennen und wie wir in dieser Welt zurechtkommen. Sie werden heute häufiger den Ausdruck, überhaupt aus dem englischen Sprachraum kommend, evolutionäre Psychologie hören. Der Ausdruck ist nicht falsch, aber damit haben bestimmte Leute dann in den 90er Jahren, wesentlich später, das Rad neu erfunden. Da geht es auch um nichts weiter als darum, eben wie wir die Welt erkennen, auf welcher evolutionären Basis, wie sich unser Wahrnehmungsapparat in der Evolution entwickelt hat, welche Möglichkeiten er uns bietet und warum wir gelegentlich auch mit unserem Erkennen, mit unserer Wahrnehmung gründlich daneben greifen. Warum wir zum Beispiel Fehler machen, damit aber durchaus auch leben können. Nicht mit allen Fehlern, aber mit vielen können wir problemlos leben. Warum wir Illusionen hegen oder viele von uns Illusionen hegen und trotzdem damit oder vielleicht gerade deswegen leben bzw. überleben können. Die große Klammer um das Ganze ist eben Evolution. Die Evolutionstheorie wird heute noch einige ganz grundlegende Aspekte der Evolution kurz Revue passieren lassen. weil die evolutionäre Erkenntnis natürlich nichts weiter ist als eine Teiltheorie der allgemeinen biologischen Evolutionstheorie. Und im Weiteren werden wir uns dann kurz mit der Evolution des Menschen überhaupt beschäftigen, sofern wir das heute rekonstruieren können, den kognitiven Welten unserer stammesgeschichtlichen Vorfahren, wie haben die Welt eigentlich wahrgenommen, mit den kognitiven Welten anderer Lebewesen, wie nehmen Fledermäuse, Hunde, Katzen, Delfine die Welt wahr, genauso wie wir oder ganz anders, wenn anders, wie anders. Ein Thema wird sein, hypothetischer Realismus, vorweg gesagt, bedeutet das, dass wir also immer von Hypothesen ausgehen über die Realität, dass sie diese Hypothesen aber über die Realität auch immer wieder bestätigen. Es wird die Rede sein davon, dass wir in einer Welt der mittleren Dimensionen leben, das heißt, wir erkennen mit unseren bloßen Sinnen nicht alles, sondern nur bestimmte für unser Überleben unmittelbar notwendige Gegenstände und Eigenschaften von Gegenständen. Natürlich werden wir uns fragen, inwieweit sind unsere Erkenntniskapazitäten begrenzt? Es ist ja erstaunlich, nicht wahr? Keiner von uns kann sich zum Beispiel eine Entfernung von 1 Milliarde Lichtjahren vorstellen. Auch schon die Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer pro Sekunde, entzieht sich vollkommen unserem Anschauungsvermögen. Und das Erstaunliche ist, dass wir in den Wissenschaften, in dem Fall Astronomie, Kosmologie, Mathematik, mit diesen Größen operieren und sogar einigermaßen sinnvolle Ergebnisse erzielen, obwohl sich die unserer Anschauung, unserer unmittelbar gegebenen Anschauung, unseren Sinnen entziehen. Die gesamte Wissenschaft, auch das wird uns beschäftigen, wissenschaftliche Erkenntnis, ist somit eine Verfeinerung und maßgebliche Erweiterung unserer ganz gewöhnlichen Alltagserkenntnis, die wir eben unseren stammesgeschichtlichen Vorfahren verdanken. Erkenntnis und Sprache wird ein weiteres Thema sein. Erkenntnis und Konstruktion, wie viel von dem, was wir erkennen oder zu erkennen glauben, haben wir uns im Kopf nur konstruiert? Denke es nochmal, mein Beispiel vom Montag, die Entfernung des Autos. Natürlich hat man in so einer Situation nicht die Zeit und die Rationalität, um zu überlegen, ja, wenn ich da das metrische System verwendet, dann werden das wohl 4 Meter und 38 Zentimeter sein. Ja, bitte, wer in so einer Situation so vorgeht, der ist nicht lebensfähig. Erkenntnis und Illusion, wie schon gesagt, ein großes Thema. Wie viel Illusion dürfen wir uns leisten? Banaler gesagt, wie viel Verrücktheit dürfen wir uns leisten? Und insgesamt geht es also, wie der Untertitel der Vorlesung ja indiziert, um eine Naturgeschichte unserer Vernunft und Unvernunft. Wir haben gelernt, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Lebewesen sei. Der alte Spruch von Aristoteles, ein Animal Rationale, den müssen wir heute sehr, sehr relativieren. Es steckt viel mehr Unvernunft in uns allen, als wir das die längste Zeit gedacht oder gehofft haben. Und wenn Sie sich heute umschauen, in der Politik, in der Wirtschaft, in den Massenmedien, überall herrscht die blanke Unvernunft. Fragt man sich gelegentlich, wie können vernunftbegabte Lebewesen so unvernünftig sein? Ja klar, nur ein Wesen mit Vernunft kann gleichzeitig unvernünftig sein. Irgendeinem Käfer kann ich nicht Unvernunft ankreiden. Der hat ein völlig anderes Wahrnehmungssystem. Der hat mit Vernunft überhaupt nichts am Hut. Der amerikanische Philosoph Sie können das lesen, Bartley, der amerikanische Philosoph Bartley meinte mal vor Jahrzehnten, der Mensch ist von Natur aus ein verwirrtes Lebewesen. Alle seine Versuche in der Wissenschaft, in der Politik, in der Religion, seine Rationalität sind verwirrte Versuche, seiner eigenen Verwirrung Herr zu werden. Es sind Kinder, aus einer Ehe zwischen einer Gegenwart, die wir nicht begreifen können, und einer Zukunft, die wir nicht ausloten können. Ich wiederhole nochmal, sinngemäß zitiert, der Mensch ist von Natur aus ein verwirrtes Lebewesen. Alle seine Versuche in der Politik, Wissenschaft und so weiter, Religion, Rationalität sind verwirrte Versuche, seiner eigenen Verwirrung Herr zu werden. Kinder einer Ehe zwischen einer Gegenwart und einer Zukunft. Die Gegenwart ist verwirrend und die Zukunft können wir nicht ausloten. Also wieder eine deprimierende Aussage. Ein von Natur aus verwirrtes Lebewesen. Nun ja, falsch ist die Aussage ja nicht. Interessant ist allerdings, das ist dann gleich das Positive, dass in all dieser Verwirrung und bei all dieser Verwirrung, die die Menschheit offenbar seit ihrer Entstehung vor fast 5 Jahrmillionen begleitet, dass sie als Gattung überlebt hat. Nicht nur das. Wir sind heute seit einigen Monaten 7 Milliarden an der Zahl, 7 Milliarden Individuen der Spezies Homo sapiens. Das ist für eine Säugetierspezies der absolute Rekord. Ich meine, für eine Säugetierart unserer Körperhöhe und Gewichtsklasse. Ratten mögen uns da natürlich bei weitem übertreffen, aber die sind im Allgemeinen viel kleiner. 7 Milliarden, der absolute Rekord für so ein Säugetier. Und überall auf der Welt haben wir uns eingenistet. Es gibt keinen Flecken Erde mehr, wo der Mensch nicht irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Von den obersten Gipfeln des Himalaya bis hin zur Tiefsee haben zumindest einige wenige Individuen ihre Spuren hinterlassen. In den Eiswüsten der Arktis und Antarktis genauso wie in den Sandwüsten von Nordafrika und so weiter und so weiter. Also eine offensichtlich sehr erfolgreiche Spezies, wenn man in der Evolution überhaupt von Erfolg reden kann, dann natürlich bei einer Spezies, die sich permanent vermehrt, die durch nichts, nicht einmal durch eigene Dummheiten, wie beispielsweise 2 Weltkriege, sich bisher zumindest ausgelöscht hat, die also irgendwie seit langer Zeit, ganz einfach, salopp, auf Österreich gesagt, herumwurschtelt und eben immer noch keine Ruhe gibt. Das ist ja interessant, wieso das passiert ist und wieso nicht andere Tiere auch so erfolgreich waren oder sind. Wäre ja theoretisch denkbar, wenn die Evolution etwas anders verlaufen wäre, dass es hier am Podium ein Schimpanse stünde und hier lauter Schimpansen sitzen würden, während wir in den Gehegen des Schimbrunner Zoos uns befänden. Wenn es anders gelaufen wäre, im Zufall, wäre es wohl so. Gut, damit eben zur Evolution. Das ist jetzt gewissermaßen die Voraussetzung für alles Folgende. Ich habe in der Ankündigung und der Vorlesung Evolution ist überall als Stichwort gegeben. Das habe ich eigentlich gestohlen, diesen Ausdruck, also nicht bewusst gestohlen. Aber der Konstanzer Kollege, Evolutionstheoretiker Axel Mayer, der hat ein Buch mit diesem Titel herausgebracht, eine Aufsatzsammlung. Also Evolution ist überall, aber das ist ein so allgemeiner Ausdruck, den darf jeder verwenden, das ist kein Plagiat. Ja, tatsächlich, Evolution ist überall. Was heißt das? Zunächst, was ist Evolution überhaupt? Ganz einfach, das ist die Veränderung der Organismenarten im Laufe der Zeit. Die heute lebenden Organismen haben nicht immer so ausgeschaut. Sie stammen von früheren, andersartigen ab. Es befindet sich alles stets im Wandel. Wir können heute davon ausgehen, dass es ungefähr, also etwa 1,8 Millionen Organismenarten sind heute auf der Erde bekannt, benannt und beschrieben. Die tatsächliche Anzahl wird auf ca. 5 bis 10 Millionen geschätzt. Die meisten kennen wir es noch gar nicht. Man geht aber davon aus, dass es im Lauf der Erdgeschichte weitere ungefähr 1 Milliarde gab, die inzwischen längst ausgestorben sind. Also verteilt auf ungefähr 3,8 Milliarden Jahre, seit das Leben auf der Erde entstand, sind ungefähr 1 Milliarde Organismenarten auch wieder ausgestorben. Was auch gleich bedeutet, Evolution bedeutet nicht nur das Entstehen von immer neuen Arten in ziemlich langen Zeiträumen, sondern auch ein ständiges Aussterben. Evolution im Sinne von Veränderung, Wandel, spielt sich natürlich nicht nur im Bereich der Lebewesen ab, sondern zum Beispiel im Kosmos, Entwicklungsgeschichte der Sterne, Planeten, Sonnen, Galaxien und so weiter. Man spricht dann von kosmischer Evolution oder etwa im Bereich unserer Gesellschaften und Kulturen. Auch die wandeln sich permanent. Unsere Wertvorstellungen und Normen unterliegen gewissermaßen einer Evolution. Vieles, was uns heute nicht aufregt, wäre vor 500 Jahren vielleicht ein Sakrileg gewesen. Gesellschaftsstrukturen verändern sich. Es ist einfach eine Binsenweisheit. Jeder kann sich vorstellen, dass es hier in Wien vor 500 Jahren anders ausgesehen hat als heute. Das ist völlig trivial. Es gab keine Autos zum Beispiel, keine Straßenbahn, keine U-Bahn. Die Stadt hat völlig anders ausgesehen. Sie hat sich gewandelt. Also Evolution ist überall, bedeutet nichts weiter als alles befindet sich im ständigen Wandel. Mehr oder weniger langsam, mehr oder weniger schnell. Und der alte philosophische Spruch, Panterei, alles fließt, er wird Heraklit zugesprochen, ob Heraklit tatsächlich der Urheber ist, ist fraglich. Kann übersetzt werden auch, alles befindet sich im ständigen Wandel. Nichts steht still. So wie Charles Darwin, einer der Begründer der Evolutionstheorie, gemeint hat, nichts ist beständig, nur der Wandel selbst. Der Wandel ist immer alles. Nichts bleibt so, wie es ist. Allerdings muss man im Falle der Evolution der Organismen ungeheure Zeiträume annehmen. Ja, Milliarden insgesamt, auch schon wiederum unserer Anschauung entzogen. Also Evolution, ganz allgemein Veränderung, Wandel in der im Bereich der Lebewesen, biologische Evolution im engeren Sinn, muss man noch eingrenzen. Evolution ist die Entstehung und Entwicklung von immer neuen genetischen Informationsprogrammen. Jede einzelne Organismenart, wir Menschen zum Beispiel, der Baum oder Edelmarder, der Iltis, der Feldsperling, nehmen Sie, was Sie wollen, die Honigbiene, ist Träger eines ganz bestimmten genetischen Informationsprogramms und gibt dieser Programme die Nachkommen jeweils weiter. Und da liegt auch die große Schwierigkeit bei den Leuten, die nicht an Evolution glauben wollen und sagen, ja, wieso? Nicht? Ein Edelmarder bringt ja immer nur einen Edelmarder hervor und nicht etwa einen Elefanten oder einen Känguru. Was ändert sich denn da? Aus einem Marder ist ein zweiter Marder. Ein kleinerer, der dann größer wird im Laufe seines Lebens. Und der Feldsperling, der dann ein Ei legt, aus dem Ei schlüpft ja keine Eidechse, sondern wieder ein Feldsperling. Das ist vielleicht die Hauptschwierigkeit, wie gesagt, von Leuten, es gibt sie nach wie vor, und vielleicht sogar wieder mehr denn je, die nicht an Evolution glauben, sondern meinen, die Welt wurde vor 6000 Jahren ungefähr vom lieben Gott, also quasi mit einem Schlag erschaffen, nicht mit einem Schlag innerhalb einer Woche. Sie kennen das Buch Moses, die Genesis. Eine knappe Woche brauchte Gott, um die Welt, die Erde und ihre Bewohner zu erschaffen, und dann hat er sie ausgeruht. Er wurde später darauf wütend, schickte uns die Sintflut und so weiter, aber das würde jetzt hier zu weit führen, das ist nicht Thema unserer Vorlesung in diesem Semester. Evolution, das ist natürlich richtig, im Großen entzieht sich unserer Wahrnehmung. Wir können nicht das Aussterben der Dinosaurier, um ein anderes Beispiel zu nehmen, wahrnehmen. Wir waren nicht dabei damals, das liegt schon lange zurück. Wir können auch nicht das Aussterben der Saurier experimentell nachmachen. Sie werden verstehen, dass das nicht möglich ist. Es gibt auch keine Methode, unabhängig von ethischen Bedenken, die unsere eigene Evolutionsgeschichte experimentell nachvollziehen könnte, weil das Prozesse sind, die es in der Vergangenheit abgespielt haben, nicht wie in der klassischen Physik experimentell bewiesen werden, sondern nur historisch rekonstruiert werden können. Aber damit ist der Evolutionstheoretiker in derselben Situation wie der Historiker im Allgemeinen, nur die Zeiträume sind längere. Also das Argument, es war niemand dabei, Daher können wir die Evolution nicht beweisen oder belegen, ist schon einmal zur Seite zu legen, denn es war ja auch niemand dabei, als die alten Ägypter ihre Pyramiden gebaut haben. Sollen wir deswegen daran zweifeln, dass es die alten Ägypter gab, dass es deren Pharaonen gab und dass die Pyramiden von realen Menschen erbaut wurden? Kaum. Es war ja auch keiner dabei, als Napoleon, und das liegt dann schon viel näher zur Gegenwart, seine Kriege in Europa geführt hat. Und trotzdem gibt es niemanden, der alle Sinne beisammen hat, der daran zweifeln würde, dass Napoleon tatsächlich eine historische Figur gewesen ist. Und ob ich vor 200 Jahren, vor 2000 Jahren oder vor 200 Millionen Jahren nicht dabei war, ist ja egal. Der Historiker, der sich mit der Menschheitsgeschichte befasst, mit der politischen Geschichte, Sozialgeschichte und so weiter, der hat halt seine bestimmten Quellen, der hat Inschriften, der hat Bauwerke, der hat Papyrusrollen und vieles andere mehr, historisches Quellenmaterial. Der Evolutionsbiologe hat halt anderes Material, das sind einmal die heute lebenden Organismen, die so real sind wie die ägyptischen Pyramiden, die kann man dann genauso studieren wie der Archäologe, Historiker, die ägyptischen Pyramiden studiert. Der Evolutionsbiologe hat Fossilien, Überreste einstiger Lebewesen, die zeigen, dass die auch tatsächlich völlig anders ausgesehen haben als die heutigen Arten, zum Teil völlig anders ausgesehen haben. Der Evolutionsbiologe hat heutzutage vor allem Möglichkeiten, aus hochkomplizierten molekularbiologischen Methoden DNA-Sequenzen früherer Lebewesen zu entschlüsseln und dann ungefähr ein Bild davon zu bekommen, wie diese Lebewesen ausgesehen haben, wo und wie sie gelebt haben und vieles mehr. So wie der Physiker die Gesetze des freien Falls beweisen kann, so wie wir jeder von uns das Gesetz beweisen können, indem wir einfach irgendwas fallen lassen, so einfach ist die Beweislage im Falle der Evolution der Organismen natürlich nicht. Wie gesagt, sie unterliegt der historischen Rekonstruktion. Ich vergleiche das oft auch mit einem Mordfall. Da ist ja oft auch, meistens auch keiner dabei. Und der Mörder möchte ja keine Augenzeugen haben. Das ist ja nachvollziehbar. Jetzt liegt da eine Leiche. Ja, dann kommt die Polizei. Wie geht die denn vor? Die weiß zunächst nichts, außer der liegt da mit einem Messer in der Brust. Zuerst wird Identität festgestellt. Falls der einen Ausweis bei sich hat, ist das kein Problem. Falls nicht, muss halt die Umgebung aufgerufen werden. Bitte kennt denn jemand oder irgendwo in der Zeitung ein Bild und so weiter. Irgendwann wird man herausfinden, wer das war. Dann wird natürlich das soziale Umfeld des Opfers unter die Lupe genommen. Mit wem hatte der zu tun? Mit wem gab es Streit? Gab es einen Seitensprung? Gab es einen Erbschaftsstreit und so weiter und so weiter? Wer hätte ein Motiv? Also mit unzähligen, minutiösen Schritten kann dann etwas aufgeklärt werden, wofür es keine Augenzeugen gibt. Das ist natürlich sehr vereinfacht. Mancher Mordfall bleibt auch ungeklärt, aber auch in der Evolutionsbiologie bleibt auch ab und an etwas ungeklärt. Nicht jedes Fossil, das man findet, nicht alles kann man sofort ganz genau einordnen und so weiter. Aber so mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das alles möglich, ebenso wie bei einem guten Polizeidetektiv. Das heißt, mit anderen Worten, der Evolutionsbiologe ist eine Art Detektiv, der sich halt nicht mit jetzt, gestern, vorgestern, vor einer Woche stattgefundenen Geschehnissen beschäftigt, mit einem Mordfall etwa, sondern viel weiter zurückgeht und dort dann mit detektivischer Präzision zu rekonstruieren versucht, was da passiert ist, was passiert sein mag. Wir können daher festhalten, Evolution ist eine Tatsache. Sie können gelegentlich lesen, Evolution sei eine Theorie, das ist ein Blödsinn, ich habe das bei allen möglichen Vorlesungen schon gesagt. Evolution ist der Vorgang der Veränderung der Arten, also ein Vorgang und keine Theorie. Die Evolutionstheorie ist diejenige Theorie, die sich mit diesem Vorgang beschäftigt. Also Evolution, der Vorgang der Veränderung der Organismen und die Theorie, die sich mit diesem Vorgang beschäftigt, ihn zu rekonstruieren und zu erklären sucht. Viel mehr werde ich hier über Evolution ganz allgemein nicht sagen. Sie können das In meinem kleinen Taschenbuch Evolution, Entwicklung des Lebens, das liegt auch hier bei Fakultas unten in einigen Exemplaren auf, können Sie einen kurzen, knappen Überblick über Evolution und Evolutionstheorie finden. Hier geht es darum, die Evolutionstheorie anzuwenden auf das Studium, auf die Rekonstruktion von Erkenntniskapazitäten, von Erkenntnisfähigkeiten. Das setzt also voraus, nicht nur, die Evolution betrifft nicht nur die Veränderung anatomischer Strukturen und physiologischer Funktionen, sondern auch unserer psychischen, seelischen, geistigen, nennen Sie es wie Sie wollen, wir werden auf diese Begriffe noch zurückkommen, Fähigkeiten. Auch unser Wahrnehmungsvermögen, unser Erkenntnisvermögen, unser Denken, unsere Sprache unterliegen einem Wandel und beruhen auf einem biologischen Substrat, das ist das Gehirn. Alles, was wir denken, fühlen, wollen, wahrnehmen, erkennen, ist letzten Endes eine Folge von hochkomplizierten Prozessen des Gehirns in Verbindung mit den Sinnesorganen und hat sich im Laufe der Evolution allmählich entwickelt. Das war damals in den 70er, 80er Jahren die große Kontroverse zwischen Philosophen und Evolutionstheoretikern, Evolutionsbiologen, weil viele Philosophen im deutschen Sprachraum zumal der Meinung waren, das hat sich heute etwas beruhigt, Erkenntniskapazitäten sind kein Gegenstand der Evolutionsbiologie, das ist völlig davon zu separieren. Erkenntnis ist was ganz spezifisch Menschliches. Was Regenwürmer erkennen oder Rebhühner oder was auch immer, das hat mit Erkenntnis im philosophischen Sinne überhaupt nichts zu tun. Das mag schon sein, aber es hat zu tun mit Informationsaufnahme, mit Orientierung in der Welt. Erkenntnis im weitesten Sinne ist also sehr wohl ein Gegenstand der Evolutionstheorie, weil sie sich eben auch im Laufe der Zeit gewandelt hat und weil sie mit dem Gehirn als Erkenntnisproduzenten untrennbar verbunden bleibt. Ohne unser Gehirn könnten wir nichts erkennen. Oder allgemein gesagt, ohne ganz bestimmte Strukturen, die unserem Gehirn auch analog sein mögen, ohne bestimmte Sinnesorgane, wäre die Welt nicht erkennbar. Nicht einmal in Ansätzen, nicht einmal in kleinen Teilen. Also insoweit ist es nicht nur legitim, sondern sogar geboten, das Phänomen der Erkenntnis mit den eingangs erwähnten Grundfragen der Erkenntnistheorie aus evolutionstheoretischer Sicht zu betrachten und zu beantworten versuchen. Der schon erwähnte Erhard Oeser hat in dem auch erwähnten Buch Psychozoikum geschrieben. Es ist eigentlich der Skandal der Philosophie, dass viele Philosophen gerade noch so tun, als ob es Darwin und die Evolutionstheorie überhaupt nicht gäbe. Dabei hat diese Theorie, die Evolutionstheorie, ungeheure philosophische Konsequenzen für verschiedene Disziplinen der Philosophie, hier konkret die Erkenntnistheorie. Vielleicht an dieser Stelle ganz kurz ein Einschub formaler Art. Sie können, wenn ich irgendwo zu schnell bin oder Sie irgendwas nicht verstehen, immer unterbrechen, das ist ganz klar. Sie können sich Fragen überlegen, bis zum nächsten Mal, auch heute. Es steht ja Vorlesung mit der Möglichkeit zur Diskussion. Also wenn Sie irgendwo Probleme erkennen oder irgendwas nicht verständlich ist, bitte sich zu rühren. Und Sie können auch sich Themenbereiche überlegen, von denen Sie glauben, dass sie wichtig sind in dieser Vorlesung und mir mit Anregungen dazu, jederzeit also mit Anregungen dazu an mich herantreten. Also das nur nebenbei noch zur formalen Form der Lehrveranstaltung. Noch einmal die evolutionäre Erkenntnistheorie. Ich werde diesen Ausdruck in der Folge dann nicht allzu oft verwenden, ist jedenfalls der Versuch auf der Basis der Evolutionstheorie nun nicht nur den Menschen als physisches Objekt in seiner Anatomie und Physiologie zu behandeln, sondern auch seine mentalen, geistigen, seelischen Fähigkeiten. In der Geschichte des Evolutionsdenkens, auf die ich hier auch nicht näher eingehen möchte, war es so, dass Charles Darwin der Erste war, der die Evolutionstheorie in aller Konsequenz angewendet hat. Sie müssen wissen, die, die es noch nicht wissen, Darwin war nicht der Begründer der Evolutionstheorie. Der Evolutionsgedanke wurde schon Jahrzehnte vorher gefasst und einige Vorläufer, Vordenker, eingedenk war zur Zeit Darwins, als 1859 sein großes Buch über die Entstehung der Arten erschien, war der Evolutionsgedanke schon circa 100 Jahre alt. Es hat aber Darwin eine ganz bestimmte Theorie der Evolution begründet, die eben auch den Prozess der Evolution erklärt. Das war die Theorie der natürlichen Auslese oder Selektion. Aus meiner Sicht und für diese Vorlesung entscheidend ist, dass Darwin der Erste war und dafür ist sein Buch Die Abstammung des Menschen aus dem Jahr 1971 maßgeblich, der den Evolutionsgedanken auf den Menschen in aller Konsequenz, auf alle Bereiche menschlichen Lebens ausgedehnt hat. In diesem Buch, das ist sehr lesenswert nach wie vor, das gibt es in unterschiedlichen Ausgaben als Taschenbuch, Die Abstammung des Menschen, stellt Darwin zunächst einmal aus der damaligen Sicht, auf der Basis der damaligen anthropologischen und sonstigen Erkenntnisse, die Evolutionsgeschichte des Menschen als biologisches Wesen dar, anatomische Veränderungen, anatomische Besonderheiten des Menschen und so weiter. Aber er hat ein ganzes Kapitel, in denen er die seelischen und die mentalen Fähigkeiten des Menschen evolutionär begründet und evolutionär rekonstruiert und auch die menschliche Moralfähigkeit. Das wäre zum Gegenstand einer anderen Vorlesung, evolutionäre Ethik. Und seither hat es immer wieder Kontroversen gegeben, weil vor allem auch viele Philosophen, darauf werden wir noch gesondert eingehen, ja gern den Begriff Geist verwenden und den Begriff Geist gewissermaßen von der Natur abheben. Der Mensch besitzt einen Geist, andere Tiere nicht. Und dieser Geist hat ganz bestimmte Qualitäten. Der kann nicht aus der Naturgeschichte des Menschen heraus erklärt werden. Kann er sehr wohl, weil Geist nichts anderes, nicht mehr und nicht weniger bedeutet als eine bestimmte Eigenschaft des Gehirns. Und ich würde unter Geist auch wieder nichts weiter als alle kognitiven Fähigkeiten des Menschen zusammenfassen, alle Fähigkeiten, die Welt in bestimmten Teilen zu erkennen und zu deuten. Die Kontroverse Natur und Geist ist in der abendländischen Geistesgeschichte sehr tief verwurzelt, bis heute noch. Aus meiner Sicht, aus der Sicht der evolutionären Erkenntnistheorie, war und ist eine Trennung von Gehirn und Geist nicht möglich. Wir kommen darauf noch später ausführlicher zurück. Sondern alles, was wir als Geist oder als geistige Phänomene bezeichnen, ist eine Eigenschaft des Gehirns. Natürlich eine sehr komplizierte Eigenschaft und eine in gewissem Sinne sicher spezifisch menschliche Eigenschaft. Wenn ich also hier, und so auch der Untertitel der Lehrveranstaltung, eine Naturgeschichte der Vernunft und Unvernunft präsentieren möchte, dann ist damit nicht gemeint, das muss ich auch gleich vorwegschicken, dass ich meine, im Sinne eines strikten Biologismus, dass wir alle unsere Erkenntnisfähigkeit, alle komplexen Erkenntnisfähigkeiten, auch die wissenschaftliche Erkenntnis, auf eine biologische Basis reduzieren. Aber die biologische Basis ist unabdingbar für die Erklärung aller Erkenntniskapazität. Um hier etwas verständlicher zu machen, unser Erkennen hat natürlich eine gewisse Eigendynamik und hängt natürlich auch ab, auch darauf wird noch zurückzukommen sein, von unterschiedlichen sozialen und kulturellen Einflüssen. Es ist bekannt, dass man verschiedene Phänomene in unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Sozietäten anders wahrnimmt, anders behandelt. Nehmen Sie nur ein klassisches Beispiel, den Umgang des Menschen verschiedener Kulturen mit der Zeit. Das sind keine bloßen Klischees. Ich war oft genug in Spanien, um zu wissen, wenn es hieß, ja, wir treffen uns so um 8:30 am Abend, dass das nicht mehr und nicht weniger bedeutet als einen bestimmten Richtwert. Der konnte auch um 9 gekommen sein oder 8:45, ohne sich zu entschuldigen. 8:30 ist ein dehnbarer Begriff. Gut, jetzt mit der Wirtschaftskrise wird es mit der spanischen und italienischen Fröhlichkeit wahrscheinlich auch ein Ende finden, leider. Die Siesta wird schon abgesagt und ähnliche Dinge mehr. Aber grundsätzlich sind Völker in den mediterranen Ländern zeitlich flexibler als Leute in Hamburg, in Hannover oder in Duisburg. Das sind noch präziser. Es gibt andere Völker, über die Zeit ist ja ungemein viel geschrieben worden, die sind da noch großzügiger. Da gab es eine Geschichte, ob die stimmt, weiß ich nicht, aber wenn nicht, ist sie gut erfunden. Zwei Brüder in Afghanistan haben sich verabredet nach vielen Jahren, aber haben sich dann doch nicht getroffen. Sie haben zwar den Zeitpunkt festgelegt, aber vergessen zu sagen, in welchem Jahr. Oder denke es nur dran, Verkehrsregeln, weil wir da schon von Möglichkeiten gesprochen haben, im Straßenverkehr hinausgewiesen zu werden. In Italien, zumal weiter im Süden, sind Verkehrsampeln und sonstige Verkehrszeichen eigentlich nur unverbindliche Diskussionsvorschläge. In Deutschland wird, also ist im strengen Sinne, ein guter Deutscher wird im Allgemeinen sogar um Mitternacht, wenn kein Auto weit und breit zu sehen ist, die Straße per Rot überqueren. Das sind zwei völlig unterschiedliche Perspektiven der Wahrnehmung, die aber erst mit der kulturellen und sozialen Differenzierung entstanden sind. Der Deutsche, jetzt im klassischen Sinne etwas als Klischee natürlich, verlässt sich auf die Korrektheit des Verkehrszeichens, auf das abstrakte Gesetz, das muss ja stimmen. Der Sizilianer, der interessiert das Gesetz nicht. Der schaut lieber, was macht der andere, wie fährt er. Und Sie können, wenn Sie in Italien waren, oder oft genug dort waren, wie Rom, Neapel und so weiter, wenn Sie dort versuchen, eine Straße zu überqueren, werden Sie nie hinüberkommen, wenn es nicht einfach geht. Dann bleiben die ja wirklich stehen. Es hat keinen Zweck, dort zu warten, bis die Autos stehen, dann werden Sie nie hinüberkommen. Ne? Da gibt es einen Witz. Zur Auflockerung irgendwo in einem Land, egal wo das sein soll, ein Mann steht am Straßenrand und ein Auto fährt nach dem anderen diese Richtung, die andere Richtung. Er möchte die Straße überqueren. Wie, wann? Es geht nicht, dann geht er in die Richtung, schaut, ob es einen Zebrastreifen gibt, nichts. Er wartet auf der anderen Seite, ein Auto nach dem anderen. Er kommt da nicht hinüber. Dann sieht er drüben einen uralten Mann, ruft zu ihm hinüber, entschuldigen Sie, wie sind Sie dort rübergekommen? Und der Alte sagt, ich bin ja hier geboren. Gut, also, wenn wir in Italien sind, dann soll man nicht so lange warten, bis man an einer bestimmten Straßenseite geboren wird oder alt wird, man geht einfach rüber. So, das heißt jetzt, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen, die weniger zu tun haben, jetzt von uralten stammesgeschichtlichen Mechanismen, von denen wir noch genug reden werden, sondern die sich einer mehr oder weniger verfeinerten kulturellen und sozialen Differenzierung verdanken. Die sicher auch wieder zu tun haben mit unterschiedlichen ökologischen Umständen, mit klimatischen Umständen und viele mehr. So, was wollte ich sagen ist, ich reduziere alle unterschiedlichen, komplexen Wahrnehmungserkenntnisleistungen, die die Menschheit hervorgebracht hat, nicht im strikt biologistischen Sinne auf die biologische Evolution und meine nicht, in der biologischen Evolution war schon alles bis in Detail vorher geplant, in der Evolution ist gar nichts geplant, nebenbei gesagt, sondern das Gehirn, unser Gehirn, ist plastisch genug, dass es unterschiedliche Möglichkeiten bietet, die Welt wahrzunehmen, zu erkennen, mit der Zeit umzugehen, zum Beispiel mit Verkehrsampeln und so weiter und so weiter, die also nicht im Vorhinein biologisch determiniert waren, sondern eben erst Nachprodukte sozusagen, Produkte späterer Entwicklungsprozesse im Bereich der sozialen und kulturellen Entwicklung. Also haben wir hier, was in der evolutionären Erkenntnistheorie häufig auch diskutiert wird und dargelegt wird, immer ein Zwei-Stufen-Modell vor uns. Ein Zwei-Stufen-Modell der evolutionären Erkenntnistheorie. Die erste Stufe ist ganz allgemein eine strikte Naturgeschichte kognitiver Mechanismen, ganz gleich, ob bei Fledermäusen, Gorillas, Orangutans oder bei Menschen, unabhängig von philosophischen Fragen. Und die zweite Ebene bezieht sich dann auf die spezifisch menschliche Erkenntnis und ihre Verfeinerungen entlang der sozialen und kulturellen Evolution, einschließlich der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Also noch einmal, die erste Stufe, die wird uns länger dann beschäftigen, ist eine Naturgeschichte im strikten Sinne aller kognitiven Mechanismen, die überhaupt bekannt sind, bei allen Lebewesen, bei unterschiedlichen Lebewesen, und ist damit eine reine biologische Theorie. Und die zweite Stufe ist die Rekonstruktion, Beschreibung, Rekonstruktion von sehr subtilen, differenzierten Erkenntnismechanismen beim Menschen in seinen unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen. Und das ist dann das, was die längste Zeit als philosophische Erkenntnistheorie betrieben wurde, nämlich die spezifisch menschliche Erkenntnis, wie erkennt der Mensch die Welt und so weiter. Nur es sind diese Stufen nicht voneinander zu trennen. Wie gesagt, das biologische Substrat und die evolutionäre Erkenntnistheorie erster Stufe ist die unabdingbare Voraussetzung, auch für die zweite Stufe, also auch für die Möglichkeit, verschiedene verfeinerte Erkenntnisleistungen zu entwickeln. Ich hoffe, das ist einigermaßen rübergekommen. Wir werden uns in der Folge mit der Naturgeschichte der Erkenntnis beschäftigen und vorweg also ein paar begriffliche Bemerkungen. Zunächst, wie schon angedeutet, ich verwende den Begriff der Erkenntnis jetzt im weitesten Sinne, und zwar als Informationsaufnahme. Auch andere Lebewesen, nicht nur der Mensch, das ist trivial, nehmen irgendeine Information aus ihrer Umgebung auf und reagieren darauf und können so überleben. Jede einzelne Organismenart ist eigentlich ausgestattet mit einer ganz spezifischen Fähigkeit, die Welt um sich herum wahrzunehmen. Da werden wir noch später viele Beispiele dafür nehmen. Auch wir Menschen nehmen Informationen auf, klarerweise. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst. Leben ist Informationsaufnahme letzten Endes. Ohne Information wäre Leben nicht möglich. Jeder Organismus braucht irgendeine Information über irgendwelche Aspekte der ihn umgebenden Wirklichkeit. Und muss, wie gesagt, darauf reagieren können. Im Sinne seines eigenen Überlebens. Jedes Lebewesen muss zum Beispiel unterscheiden können zwischen Freund und Feind, plakativ gesagt. Anders, zwischen Beute und Feind. Unterscheiden können zwischen Gift und essbar. Unterscheiden können im Sinne der erfolgreichen Fortpflanzung zwischen Geschlechtsgenosse und Geschlechtspartner. Gefahren erkennen. Die Flucht ergreifen. Sonst wäre ein Leben, wie gesagt, nicht möglich. Also Information. Leben bedeutet noch einmal Information oder genau gesagt Informationsaufnahme. Ununterbrochen ist ein Lebewesen, welcher Art auch immer, damit beschäftigt, irgendetwas aus der Welt in seinem Gehirn, in seinen Sinnesorganen wahrzunehmen, zu erkennen, wie gesagt, im weitesten Sinn. Also Erkenntnis ist jetzt in den nächsten Vorlesungen gleichzusetzen mit Information, mit Informationsaufnahme. Und die betrifft eben nicht nur uns Menschen, sondern alle anderen Organismenarten auch. Sogar Pflanzen in gewissem Sinne Auch die nehmen Informationen auf, etwa Sonnenlicht, Feuchtigkeit. Botaniker wissen, dass Pflanzen verschiedene Reaktionsmöglichkeiten, dass sie sich dem Licht hinzuwenden, nicht so, dass sie sie umdrehen, das schaffen sie nicht, weil sie festsitzen, aber dass die Blätter dem Licht mehr zugewandt werden, Phototaxis und vieles andere mehr. Also jedes Lebewesen ohne Ausnahme, auch die primitivsten unter Anführungszeichen, nehmen irgendeine, wenn auch für uns oft noch so banale und kleine Information aus ihrer Umgebung auf, um damit leben und überleben zu können. Dass wir Menschen, das wird uns auch noch beschäftigen, irgendwann am Ende des Semesters, nun die größte Informationsfülle zur Verfügung haben, die überhaupt denkbar ist, das muss ich hier nicht näher begründen. Wir haben über unsere bloßen Sinnesorgane hinaus, über unsere natürliche Anschauung hinaus, uns noch viele Möglichkeiten geschaffen, Informationen künstlich zu erzeugen, durch die Massenmedien, vor allem Fernsehen, Zeitungen, Tageszeitungen, Wochenmagazine, Internet in neuerer Zeit und vieles andere mehr. Und man spricht natürlich längst von einer Informationsüberflutung und so weiter. Bei Menschen beginnt sich jetzt die Information, die ursprünglich unabdingbar war und von ungeheurer Nützlichkeit, bereits ins Gegenteil zu verkehren. Es wird schon zu viel. In der Evolution gibt es ganz allgemein immer wieder das Phänomen der Hypertrophie. Das heißt, da wächst irgendein bestimmtes Organ unproportional schnell zu den anderen. Man kennt etwa Hirsche mit einem ungeheuer breiten Geweih. Man kennt das Phänomen des Gigantismus. Tierarten, die so gewaltig groß geworden sind, nicht zuletzt die großen Saurier mit bis zu 40 Metern Länge und so weiter. Es ist bemerkenswert, dass von all denen keiner übrig geblieben ist. Die haben sich alle so viel vorgenommen. Wenn man das menschliche Gehirn als ein Organ nimmt, was es zweifelsohne auch ist, dann kann man auch hier schon von einem hypertrophen Organ sprechen, insbesondere in dem Sinn, dass unser Gehirn permanent künstlich, wie gesagt, so viel Information produziert, dass es mit ihr schon nicht mehr fertig werden kann. Sie haben heute im Internet, ich weiß nicht, wie viel bei Google, wie viele sogenannte Websites, Milliarden, keine Ahnung, aber Milliarden sind es sicher. Eine Website bedeutet nicht, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, zumal den Jüngeren von Ihnen, bedeutet nicht eine DIN A4-Seite, sondern oft gleich hunderte von Seiten im klassischen Sinn. Ja, wer kann diese Information noch aufnehmen und wer kann sie überprüfen? Im strikt naturgeschichtlichen Sinne, bei anderen nichtmenschlichen Lebewesen, wird Information, die aufgenommen wird, auch unmittelbar prüfbar. Der Löwe, der eine Beute erkennt, eine Gazelle, eine Antilope, ein Zebra, nimmt das Tier in seiner Unmittelbarkeit wahr und weiß genau, das ist eine mögliche Beute, ich muss sie nur erwischen. Das ist für den Löwen also unmittelbar überprüfbar. Wenn ein Löwe so blöd ist, dass er ein großes Nilkrokodil anfällt, dann hat er Pech gehabt und gehört dann nicht mehr zur Kategorie der Löwen. Jedenfalls wird sich sein Stamm nicht weiter fortpflanzen. Die Unmittelbarkeit der Information, das ist natürlich im Bereich der Lebewesen gang und gäbe. Dass Information auch unmittelbar überprüfbar ist, dinglich, gegenständlich. Und das ist dann bei uns nur mit der künstlich produzierten Information nicht mehr der Fall. Aber damit eigentlich schon etwas zu weit voraus, wir kommen darauf später nochmal zurück. Ich fasse zusammen. Erkenntnis heißt jetzt im Allgemeinen, in meinem Sinne, Information bzw. Informationsaufnahme. Sie ist in dem Sinne nicht spezifisch Menschliches, sondern alle Organismenarten müssen auf irgendeine Art und Weise Information wahrnehmen. Das einfachste Beispiel aus der Tierwelt dazu ist folgendes. Das ist gewissermaßen ein klassisches Lehrbuchbeispiel. Es gibt einen Einzeller, das sogenannte Pantoffeltierchen oder Paramecium. Ein winziges Tier, das man nur unter dem Mikroskop sehen kann. So, das schwingt so in diese Richtung und stößt hier an ein Hindernis. Das Hindernis ist ein für uns nicht wahrnehmbar, ein winziges Salzkorn, ein Bruch eines Salzkorns. Was macht denn dieses Tier? Es bewegt sich kurz rückwärts und dann entweder rechts oder links. Eine erstaunliche Leistung. Für uns vielleicht nicht, aber aus der Sicht dieses Tieres, falls wir uns diese Sicht aneignen könnten, erstaunlich. Denn, dass das Tier das macht, bedeutet, es hat folgende Information. Erstens, da ist ein Gegenstand, ein Hindernis. Zweitens, das Hindernis kann ich nicht durchschwimmen. Drittens, das Hindernis wird wohl länger da bleiben. Viertens, ich kann es aber umschwimmen. Das sind schon vier Informationsinhalte, wenn Sie so wollen, die diesem Tieren, den Profitieren, ermöglichen, sich in seiner Welt, seiner kleinen Welt, seiner Mikrowelt, einigermaßen zurechtzufinden und eben auf bestimmte Gegenstände, Hindernisse adäquat zu reagieren. Die Parametrien, die in so einem Fall immer einfach stehen geblieben sind, die sind ausgestorben. Nur die haben überlebt, die diesen Automatismus begriffen bzw. beherrscht haben. Das ist einer der einfachste Regelkreis gewissermaßen in der Tierwelt, in der Evolution der Tierwelt und eben das einfachste Beispiel dafür, wie allgegenwärtig Information in der Tierwelt verbreitet ist. Wenn nun also schon so ein Einzeller, bitte, der hat ja nicht einmal ein Gehirn, sondern nur an der Vorderseite einen abgegrenzten Zellbezirk für die Wahrnehmung, für das Aufspüren von Gegenständen. Wenn schon bei so einem Tier auf der Stufe der Einzeller entstanden vor 3,8 Milliarden Jahren, schon, ich sage mal einfach, vier Informationsinhalte hat, über viererlei informiert ist, na, wie kompliziert sind dann erst die Informationsmöglichkeiten komplexer Organismen wie der Säugetiere mit ausgeprägten, hochkomplexen Gehirnen? Also eine Fülle von Informationen ist da zu berücksichtigen, mit denen alle Lebewesen tagtäglich konfrontiert sind. Und die Kunst in der Evolution, das ist ein sehr wichtiger Punkt, meine Damen und Herren, die Kunst in der Evolution, anthropomorph gesagt, war, dass bei dieser ganzen Informationsfülle, die auf ein Lebewesen einströmt, das Lebewesen selektiert, Wichtiges von Unwichtigem scheidet, um nicht in der Informationsfülle zu ersticken, wo wir Menschen jetzt hingekommen sind. Wesentliches von Unwesentlichem separieren. Für den Löwen ist es unwesentlich, irgendwas über die Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung zu wissen. Darüber hat sich ein Löwe nie Gedanken gemacht. Den Löwen ist es gleichgültig, was die Lichtgeschwindigkeit bedeutet. Es ist für den Löwen gleichgültig, welche Tiere im Mittelmeer leben, im Wasser. Der Löwe kommt dort nicht hin. Wichtig für ihn sind ein paar Informationen, wie gesagt, wo ist eine Gazelle oder eine Antilope, was sind überhaupt fressbare Tiere, was sind Beutetiere, wie muss ich laufen, um sie zu erwischen, soll ich lieber den dort links nehmen oder rechts, der läuft offenbar schneller, der ist langsamer, dann nehme ich lieber doch den. Der Löwe muss wissen, dass es Tiere gibt, die ihm überlegen sind. Im Fall eines Elefanten ist er gut beraten, den Elefanten in Ruhe zu lassen. Der Elefant ist zwar kein Raubtier, aber mit seinem Rüssel kann man den Löwen ein paar Meter weit schleudern und so weiter und so weiter. Lebenswichtige Informationen. Aus der Fülle der Informationen, die diese Welt grundsätzlich bietet, selektiert ein bestimmter Organismus diejenigen heraus, die für sein Leben und Überleben maßgeblich sind. Und daraus, das ist deswegen so wichtig gleich am Anfang, daraus erklärt sich letzten Endes, dass auch wir Menschen etwa über das Phänomen der selektiven Wahrnehmung verfügen, dass wir unsere Umgebung nur in einigen Bruchstücken wahrnehmen, die für uns unmittelbar wichtig sind. Das kann natürlich von Situation zu Situation variieren. Im Straßenverkehr bin ich gut beraten, Autos wahrzunehmen. Irgendwo draußen in der Wüste sind andere Dinge wichtiger. Und daraus wiederum folgt, wir werden uns später auch noch genauer beschäftigen, die Begrenztheit unseres natürlichen Erkenntnisapparats. Ich habe schon angedeutet, wir leben in einer Welt der mittleren Dimension. Das heißt, zunächst einmal, auf der evolutionären Erkenntnistheorie erster Stufe, zunächst einmal in unserer Alltagswelt, in der Welt, die wir unmittelbar wahrnehmen können, mit unseren Augen, Ohren, Nasen, mit den Tasten, und auf die Bezug zu nehmen, auch lebenswichtig ist. Sollte irgendwann in grauer Vorzeit vor 500.000 Jahren ein Höhlenmensch in seiner Höhle gesessen sein und mit einem Ast oder Zweig auf dem Boden permanent geschrieben haben, dann ist er nicht alt geworden. Weil Einsteins Formel nicht nur erst wesentlich später entdeckt bzw. entwickelt wurde, sondern weil in der Welt des Höhlenmenschen vor 500.000 Jahren diese Formel mit allem, was sie aussagt und mit allem, worauf sie beruht, vollkommen gleichgültig war. Der Mensch musste vielmehr erkennen, wenn in der Höhle Gefahr drohte, wenn ein Höhlenbär vielleicht auch dort sich räkelt. Er musste die Höhle erkennen als Möglichkeit für Schutz vor Unbilden, Wetter und so weiter, Unwetter. Er musste wissen, ob vielleicht jemand anderer die Höhle auch besetzen möchte, da kann es Konflikte geben und vieles mehr. All das, was wir, das ist dann auch ein Teil der evolutionären Erkenntnistheorie zweiter Stufe, all das, was wir in der wissenschaftlichen Erkenntnis, in der theoretischen Erkenntnis, viel später erst entwickelt haben, spielte zunächst einmal in der Evolution der Organismen einschließlich unserer Gattung überhaupt keine Rolle. Es ging die längste Zeit nur um das nackte Überleben. Wissenschaftlich erkannt ist, wie sie heute, die letzten Jahrhunderte, ja Jahrtausende im weitesten Sinne betrieben wird, ist so gesehen eine Luxuserscheinung eines Lebewesens, das die elementaren Bedürfnisse zu stillen vermag, sich darum nicht mehr so viel kümmern muss und sich leisten kann, sich mit Dingen zu beschäftigen, die für sein unmittelbares Überleben ohne Bedeutung sind, aber in der Anwendung wiederum sehr wohl auch lebenswichtig sein können. Denken Sie an die Medizin, ein Beispiel der angewandten Wissenschaft, die kann sehr wohl für das Leben bzw. Überleben des Einzelnen wichtig sein. Gut, aber das ist da eigentlich wieder schon etwas der Darstellung voraus. Nochmal, Leben bedeutet Informationsaufnahme, aber ergänzend, es bedeutet die jeweils richtige und wichtige Information aufzunehmen, alles Übrige, alles Unwesentliche davon zu trennen. Alles, was nichts mit dem unmittelbaren Leben und Überleben zu tun hat, wahrzunehmen oder zu erkennen, wäre in der Evolution gewissermaßen ein Luxus gewesen, den sich kein Lebewesen leisten konnte. Man kann die Evolution ganz allgemein so charakterisieren, dass sie im Allgemeinen nichts Überflüssiges hervorbringt, dass sie dem Prinzip der Sparsamkeit folgt. Anders gesagt, dass sie nur Organismen hervorbringt, die sparsam mit ihren Ressourcen umgehen, sparsam mit ihren Möglichkeiten, sparsam mit der verfügbaren Information. Erst auf der Stufe des Menschen ist gewissermaßen dieses Prinzip der Sparsamkeit vergessen worden. Ob es überflüssige Erkenntnis gibt, eine Frage, die Sie sich im Hinterkopf vormerken mögen, über die Sie nachdenken können, werden wir bei anderer Gelegenheit reden, nämlich überflüssige Erkenntnis bei uns Menschen und überflüssige Information und wie man dann Überfluss im engeren Sinne definieren kann. Damit, ich schaue auf die Uhr, ja, bin ich heute schon praktisch am Ende mit der Vorlesung. Noch ein Nachtrag, weil ich da ständig Anfragen kriege, auch das steht in der Vorlesung, verzeihen Sie, aber ich sage es auch hier jetzt. Es wird 4 Prüfungstermine geben. Und der erste Termin am Ende des Semesters, Ende Januar, Anfang Februar 2013. Der zweite dann zu Beginn des Sommersemesters. Der dritte in der Mitte des Sommersemesters, irgendwann Ende April, Anfang Mai. Und der vierte am Ende des Sommersemesters. Meine Prüfungsmodalitäten für die, die noch nie eine Prüfung bei mir gemacht haben, also ich bin kein Unmensch, erstens, ich gebe immer 3 Übersichtsfragen. Frage nie etwas, was ich selber nicht weiß, das wäre unfair. Und gebe natürlich immer die Möglichkeit, die Fragen auch nach eigenem Gutdünken, nach eigenen Möglichkeiten, Interpretationen, Deutungen und so weiter zu beantworten. Also eigenes Nachdenken in der Philosophie soll ja nicht schädlich sein. Wo denn sonst, wenn nicht in der Philosophie? Heute danke ich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.